Herzlich willkommen zum Cycle Care Podcast, dem Podcast, in dem es um Zyklus, Frauengesundheit, Hormonbalance und eben alles geht, was da sonst noch so dazugehört. Ich bin Anja, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Zyklusmentorin und heute schauen wir uns nichts Geringeres an als deinen Zyklus. In den kommenden 20 Minuten wirst du alles erfahren, was du über deinen Zyklus wissen musst. Viel Spaß! Ich starte mit einer Quizfrage an dich in dieser Folge. Was denkst du? Wie viele Zyklen hat eine Frau bzw. eine menstruierende Person im Laufe ihres Lebens? Wenn du dir diese Folge anhörst, dann wirst du die Antwort wissen und außerdem wirst du noch erfahren, was alles Ungeahntes im Laufe eines Zyklus in unseren Körpern passiert, was von der Norm abweicht und wann du genauer hinschauen solltest. Außerdem wirst du dein Allgemeinwissen am Ende dieser Folge um eine unabdingbare Facette abgegradet haben. Und jetzt habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Damit ich das hier, also diesen Podcast, qualitativ hochwertig machen kann, geht sehr viel Zeit und Energie drauf. Und damit das auch weiterhin möglich ist und ich euch wertvolle Inhalte gratis zur Verfügung stellen kann, bitte ich dich, nimm dir ganz kurz die Zeit und gib eine Bewertung ab, kommentier die Folge oder noch besser, schick die Folge an eine Freundin weiter, die sich das unbedingt anhören muss und das unbedingt wissen muss. Danke. Jetzt geht's aber los. Ich bin oft ein bisschen betriebsblind und glaube, es wissen eh schon alle die Basics über den weiblichen Zyklus. Aber tatsächlich ist dem überhaupt nicht so. Und das ist auch wirklich vollkommen logisch. Denn woher sollen wir es denn wissen? Die meisten von uns erhalten diese Informationen im Biologieunterricht in der Unterstufe und da leider viel zu oft von ProfessorInnen, die das richtig mies machen und nur schnell hinter sich bringen möchten. Sorry an dieser Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich da richtig Mühe geben. Ich weiß, es gibt euch und an dieser Stelle danke dafür. Für die pubertierende Zuhörerinnenschaft ist es meistens ultra peinlich und außerdem ist der Kopf voll mit der nächsten Mathe-Schularbeit und der Lateinhausaufgabe, die noch schnell abgeschrieben werden muss. Und nach dieser ziemlich mangelhaften Grundlage kommt dann immer mehr Halbwissen oder ich würde es eher Viertelwissen nennen. Ganz viel Viertelwissen aus Medien und Co. dazu, die unsere Bildung diesbezüglich nicht wirklich einen Vorteil bringen. In Filmen scheint grundsätzlich nur die erste Periode thematisiert zu werden und dann gibt es noch Werbungen, wo Tampons in blaue Flüssigkeit getunkt werden. Ich denke mir dann immer, ja, hilfreich, wenn mir der Heidelbeersaft in der Küche ausgelaufen ist und ich etwas Saugstärkeres als mein Geschirrtuch suche. Naja. Übrigens, auch Männer profitieren von diesem Wissen. Zykluswissen kann Beziehungen sehr entlasten bzw. sogar auf ein neues Level bringen und außerdem sind sie genauso verantwortlich für Themen, die die Hälfte der Bevölkerung und ihre Kinder betreffen. Wer lieber die provokante Aussage von mir haben möchte, über das Römische Reich kann man ja auch sehr viel Wissen anhäufen, also was ist denn dann mit dem biologischen Prozess, der das Leben ermöglicht? Also, let's go! Einmal der Menstruationszyklus im Schnelldurchlauf. Wir starten zum Ende. Ja, richtig gehört. Denn als Start eines neuen Zyklus gilt der Beginn der Menstruationsblutung. Und das ist eigentlich der Abschluss des ganzen Zyklus. Warum ist es dann also der Start? Der Grund ist der, dass die Medizin einen Startpunkt sucht und braucht, beziehungsweise gesucht hat und die Medizin ist dann eher die Mediziner, einen gesucht haben, den sie begreifen und sehen können. Und das Blut, das zu fließen beginnt, das kann man halt sehen. Jetzt habe ich schon etwas vorausgenommen, denn auch das ist nicht immer ganz klar, nämlich was denn als erster Tag der Menstruationsblutung gilt. Viele haben nämlich eine Schmierblutung bzw. ein Spotting. Das bedeutet, noch bevor wirklich die Periode beginnt, gibt es da schon braun, rötlich, rosa farbenen Ausfluss, der aber noch nicht als Periode gilt. Als Periodenblutung gilt es dann, wenn das Blut richtig fließt. Und wer sich jetzt fragt, wo denn genau der Übergang ist genau da, wo es mehr als eine dünne Slip-Einlage braucht, um selbstbewusst auf der Tanzfläche zu tanzen. Nachdem die Menstruation dann wirklich begonnen hat, hält die für etwa 3 bis 5 Tage an. Bei manchen ist es ein bisschen länger, bei manchen ist es ein bisschen kürzer. 3 bis 5 ist ein guter Rahmen. Alles, was darüber und darunter ist, da könnte man mal genauer hinschauen, was denn da dahinter steckt. Denn es kann sein, wenn du zu lange zu viel blutest, dass dir zu viel Eisen verloren geht, dass da zu viel Östrogen im Spiel ist. Und es kann auch sein, wenn du zu wenig blutest, dass da vielleicht die erste Zyklusphase nicht ausreichend war, um ausreichend Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Und gerade im Kinderwunsch ist das kontraproduktiv. Nach der zeitlichen Frage gibt es dann die Mengenfrage. Also wie viel Blut ist denn überhaupt normal? Und du weißt jetzt schon von mir, dass ich das Wort normal überhaupt nicht leiden kann und dass es das Wort normal auch nicht gibt, wenn wir von Menschen sprechen, weil wir alle Individuen sind. Aber es gibt sehr wohl ein zu viel, weil es dir zu viel Kraft und Eisen raubt. Und es gibt auch ein zu wenig, eben weil das wieder darauf hindeuten kann, dass eben nicht genug Schleimhaut aufgebaut wurde, beziehungsweise das nicht so richtig ins Laufen kommt. Jetzt habe ich dir immer noch keine Zahlen gegeben und ich hasse es, mich da auf was festzulegen. Aber wenn ich mich wirklich festlegen müsste, würde ich sagen, zwischen 40 und 80 Milliliter ist ein Rahmen, der, wenn es dir sonst gut geht, auch gut passt. Schon während der Regelblutung passiert noch was anderes. Unser Körper ist ja immer eine Multitaskerin und deshalb werden schon während du noch deine Periode hast, die nächsten Follikeln vorbereitet. Bevor wir hier jetzt weiterreden, muss ich dir kurz einen wirklich unglaublichen Fakt über Eizellen dalassen. Hast du gewusst, dass wir schon ab der 22. Schwangerschaftswoche, also noch im Bauch unserer Mutter und noch bevor wir allein überlebensfähig sind, schon alle Eizellen, die wir je haben werden, angelegt haben? Lass das mal sacken. Zu dem Zeitpunkt sind es circa 7 Millionen. Ja, 7 Millionen. Und nein, 7 Millionen ist nicht die Antwort auf die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, nämlich wie viele Zyklen eine Frau oder menstruierende Person im Laufe ihres Lebens hat. Diese 7 Millionen, die schrumpfen nämlich herablaufend, nämlich sogar noch im Bauch und dann bis zur ersten Blutung, bis zur Menarche, das sind dann circa noch 400.000 übrig. Und dann reifen die in Grüppchen für jeden Zyklus heran. Pro Zyklus sind ungefähr 10. Und natürlich springen dann nicht alle 10, dazu kommen wir ja dann noch, sondern immer nur einer. Okay, jetzt gehe ich gerade zu schnell voraus. Wir bleiben noch kurz da, wo wir eigentlich sind, nämlich noch während unserer Blutung und wo schon eine Eizellreifung passiert, nämlich eben dieses Grüppchen aus etwa 10 Eizellen, das sich jetzt noch weiter voranreift. Warum sage ich noch weiter? Weil die Eizellen sich eigentlich 3 bis sogar 6 Monate vor dem Zyklus bzw. vor dem Eisprung schon beginnen, bereit zu machen und langsam heranzureifen. Das ist auch der Grund, warum es bei Menschen, die ein Baby bekommen möchten und das nicht sofort klappt und da ein bisschen mehr gemacht werden muss, dass etwa 3 bis 6 Monate dauert, bis die Maßnahmen greifen. Weil ja schon 3 bis 6 Monate, bevor die Eizelle befruchtungsfähig ist, sie anfängt, größer und mehr und bereit zu werden. Gut, sie werden also größer und während die Eizellen, also ich muss jetzt kurz mal was sagen, es werden ja nicht die Eizellen größer, sondern die Follikel, also diese runden Schlafsäcke, kuscheligen Betten oder Häuschen, in denen die Eizelle sich befindet, die wird größer. Und während diese Eizellhaut, also der Follikel, größer wird, produziert er immer mehr Östrogen. Nämlich umso größer das Volumen bzw. die Oberfläche, umso mehr Östrogen wird produziert. Und wir wissen jetzt schon, Östrogen ist das Hormon, das in der ersten Zyklusphase, also bis zum Eisprung, dominierend ist. Und warum ist das so? Warum hängt die Menge des Östrogens mit der Größe des Follikels zusammen? Das ist nämlich ultra cool, weil das Östrogen auf den Follikeln bzw. durch die Follikel produziert wird. In ganz vielen komplizierten Prozessen von TK-Zellen etc. Also, unsere Follikel reifen heran. Im Moment sind es noch ungefähr 10 und wir haben immer mehr Östrogen in unserem Körper. Was passiert denn jetzt? Unsere Gebärmutterschleimhaut, die vorher bei der Blutung abgegangen ist, die baut sich jetzt wieder auf und bereitet sich somit vor für eine potenzielle Schwangerschaft. Denn für eine Schwangerschaft brauchen wir eine gute, wie soll ich sagen, eine yummy Gebärmutterschleimhaut, wo sich die Eizelle so richtig gemütlich machen kann. Unser Körper, der ist ja knallhart, denn dass wir 10 Eizellen heranreifen lassen, 10 Follikel heranreifen lassen, das liegt ja nicht daran, dass wir ihnen den Spaß gemeinsam gönnen wollen, sondern dass unser Körper den Besten hervorbringen möchte, den besten Follikel, die beste Eizelle für eine potenzielle Schwangerschaft, weil wir wollen ja nur das Beste für unsere Fortpflanzung. Also unser Reptilienhirn will das. Ob du schwanger werden willst per se in deiner Situation oder im Leben, ist deinem Körper ehrlich gesagt ziemlich egal. Es wird dann der beste Follikel und die beste Eizelle herausgesucht und der darf ultimativ final reifen. Du wirst es nicht glauben, aber der kann am Schluss bis zu 29 mm groß sein, also im Durchmesser. Begonnen haben wir bei 0,1 mm. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, den kann man ja dann aber sehen. Ja, kann man auch. Wenn du schon mal bei deiner Gynäkologin in den Ultraschall geschaut hast, bei der Vorsorgeuntersuchung, dann schaut sich die immer auch deine Eierstöcke an. Und manchmal sieht man da größere und kleinere Kugel. Und ja, das sind die Follikel. Und dann kommt natürlich logischerweise die nächste Frage, ja, was sehe ich das dann auch in meinem Menstruationsblut? Spoiler, nein. Da bleibt nämlich fast nichts davon über. Was aber genau passiert, das erzähle ich dir jetzt. Also, wir sind jetzt am Peak. Wir haben ganz viel Östrogen. Und dann weiß unser LH, das Das luteinisierende Hormon. Wir bleiben bei LH. Das LH weiß jetzt, jetzt ist es Zeit für mein Kommando. Und wenn das LH sagt, spring, dann springt das Ei. Das ist übrigens wirklich eine explosionsartige Geschichte, in der das Ei sozusagen aus dem Follikel herauskatapultiert, könnte man fast sagen, wird. Die Eizelle verlässt also jetzt ihren cozy geliebten Platz am Eierstock und begibt sich in den Eileiter. Wobei, hier gibt's einen Fehler in der Erzählung. Es wird nämlich nicht das Ei in die Eileiter hineingelegt oder katapultiert oder was auch immer, sondern die Eileiter fangen die Eizelle ein. Die haben nämlich so Art Finger am Ende. Und mit diesen Fingern wird die Eizelle aufgenommen, damit sie dann auf direktem Weg sozusagen über die schnellste Autobahn in deine Gebärmutter wandern kann. Und jetzt eine unglaubliche Sache. In den meisten Fällen gibt es ja 2 Eileiter und 2 Eierstöcke. Es kann aber auch sein, dass nur noch ein Eierstock vorhanden ist und eventuell vielleicht auch nur ein Eileiter. Es ist möglich, dass der rechte Eileiter die Eizelle aus dem linken Eierstock schnappt und umgekehrt. Das sagt nochmal jemand, unser Körper weiß nicht genau, was er tut. Einmal in den Eileiter aufgenommen, bekommt die Eizelle jetzt eine Luxusbehandlung, sozusagen eine Spa-Einlage. Die wird nämlich von ganz kleinen Flimmerhärchen weiter gestreichelt. Und das im Rhythmus unseres Atems. Ich meine, wenn das nicht romantisch ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage von vorher. Was ist denn mit dem Riesenfollikel? Was passiert mit dem? Ja, der kriegt jetzt seinen Hauptauftritt. Denn aus dem Follikel wird jetzt eine Drüse. Ich weiß, es klingt nach Science Fiction, aber es ist tatsächlich nur Science. Aus dieser Eihaut, die als Östrogenproduzent nicht mehr benötigt wird, entwickelt sich eine Drüse, die vor allem Progesteron produziert. Und wir wissen, Progesteron ist die dominierende Taktgeberin in der zweiten Zyklushälfte. Also, aus dem Follikel wird eine Drüse, ein eigenes Organ sozusagen, fast schon mit, ja, tatsächlich mit eigener Blutversorgung. Und die produziert das Progesteron, unser Wohlfühlhormon und unser Hormon, das eine Schwangerschaft in den ersten Wochen erhält. Und das ist jetzt der Gelbkörper, von dem alle sprechen. Heißt übrigens auf Medizinisch Corpus Luteum, ergo Lutealphase. Sollte unsere Eizelle nicht auf Spermien getroffen haben, also entweder weil keine da sind oder auf keine getroffen haben, die ihr gefallen und die sie einlassen möchte, dann passiert nach ungefähr 2 Wochen Folgendes. Das Progesteron wird nicht mehr gebraucht, denn es ist keine Schwangerschaft eingetreten. Der Gelbkörper verschrumpelt immer mehr und produziert immer weniger Progesteron. Und dann kommt dieser berühmte Hormonabfall. Und was kommt, wenn keine Hormone da sind? Unsere Periodenblutung. Die Schleimhaut, die sich in der ersten Zyklushälfte aufgebaut hatte und sich für einen kleinen Gebärmutterbewohner oder Bewohnerin bereit gemacht hat, die wird jetzt nicht mehr gebraucht und deshalb wird sie wieder abgebaut. Es passiert sozusagen eine Rundumrenovierung in deiner Gebärmutter. Die alte Schleimhaut darf raus, damit sich die neue wieder aufbauen kann. Und schwupps sind wir wieder am Anfang des nächsten Zyklus angekommen. Also, alles klar, kennst du dich jetzt besser aus? Auf jeden Fall ziemlich faszinierend, oder? Was unser Körper da Monat für Monat für Meisterleistungen hinlegt. Die Antwort auf die Frage vom Beginn ist etwa 400 bis 450 Mal, je nachdem wie lang ein Zyklus ist, ob hormonell verhütet wird, ob Schwangerschaften, Stillzeit etc. stattfinden. Wenn du das Gefühl hast, jetzt mehr Durchblick bekommen zu haben und dir denkst, wow, unser Körper, der macht richtig krasse Sachen, dann freue ich mich riesig. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meiner Bitte vom Beginn der Folge nachkommst und diese Folge mit einer Freundin teilst, die unbedingt auch wissen muss, wie krass genial ihr Körper ist. Lass auch so gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich darüber. Vielen Dank. Übrigens, ab April gibt es wieder freie Plätze für Zyklusbegleitungen. Wenn du Beschwerden wie Schmerzen oder PMS hast, wenn du im Kinderwunsch bist oder andere Herausforderungen im Bereich der Zyklusgesundheit hast, dann ist die Zyklusbegleitung der richtige Ort für dich. Wir arbeiten da über etwa 3 Monate hinweg. Das kommt ganz auf deine individuellen Ziele und Herausforderungen an. Aber wir arbeiten circa 3 Monate ganz gezielt an deinen individuellen Themen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Meld dich so gerne bei mir, wenn du da mehr wissen möchtest. In der nächsten Folge gibt es übrigens das Gleiche in Grün. Heißt, wir schauen uns an, was im Laufe eines Zyklus auf psychischer und emotionaler Ebene passiert. Wenn du das nicht verpassen willst, dann am besten einmal gleich folgen und ich freue mich auf dich. Hab einen schönen Tag, mach's dir schön.